Servus nach Berlin. Grüß dich, Robert. Schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. Und wir beiden Gästen starten wir erstmal mit einer Selbstvorstellung.
Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Robert Schröder. Ich bin Lehrer in Berlin und gleichzeitig Trainer von Hertha 03 Zehlendorf. Das ist hier eine Oberligamannschaft. Und ja, ich bin sehr froh, hier zu sein. Wie gerade schon gesagt, ich bin ein Trainer in Berlin, bin 35 Jahre alt, habe zwei Kinder und freue mich auf die nächsten 35, 45 Minuten.
Ich freue mich auch und wir haben uns ja ein Thema ausgeguckt, was natürlich für alle Trainer und Trainerinnen interessant ist und das ist Trainieren im Team und das kann man einmal aufs Trainerteam beziehen, aber auch natürlich auf die Mannschaft und da wollen wir so ein bisschen einmal über die Strukturen sprechen und dann natürlich wieder was für den Platz, das heißt Spielprinzipien und dann wie man das trainieren kann. So viel zum Rahmen, dann lass uns vielleicht reinstarten, vielleicht erstmal so generell mit der Struktur deines Trainerteams und wie ihr euch untereinander organisiert, weil ihr ja alle noch einen Job habt dazu und das ist natürlich dann ja sehr wahrscheinlich sehr zeitaufwendig, alles zu machen.
Genau, also bevor ich kurz auf das Trainerteam eingehe, möchte ich so ein bisschen darstellen, was eigentlich meine Ziele mit dem Training sind oder wie ich mir den ein Fußballtraining vorstelle. Bevor wir das dann inhaltlich darstellen, was wir später machen, ist mir erstmal immer wichtig, dass der Ball und das Spiel im Fokus steht und alle Spieler zum einen erstmal gern zum Training kommen und zum anderen die beste Version von sich zeigen können, die sie an dem Tag sein können und auch den Willen haben, besser zu werden. Daher ist es halt auch unser Anspruch, also uns, das bedeutet mein Trainerteam und der von mir, dass wir so professionell wie möglich arbeiten, so wie es da tatsächlich die Rahmenbedingungen zulassen. Das Trainerteam besteht glücklicherweise aus vielen Personen. Das ist mir auch wichtig, dass wir da zum einen viele Stimmen haben, dass ich nicht da so brutal dominiere und zum anderen, dass wir die Kompetenzen unterschiedlich aufteilen. Ich habe da zum einen den ersten Co-Trainer oder einer der beiden Fußball-Co-Trainer, das ist der Markus Hoffmann, der war lange Zeit Spieler in der Regionalliga und auch in der dritten Liga. Der bringt natürlich eine enorme fußballerische Kompetenz mit, weil er auch noch nicht so lange raus ist aus dem aktiven Sport. Der ist natürlich auch sehr, sehr sozial gut vernetzt und hat halt immer ein offenes Ohr für die Spieler und kann sich noch sehr gut in sie hineinversetzen. Der weitere Co-Trainer ist dann der Timo Steiner, der ja in einem Wirtschaftsunternehmen in einer Führungsposition hat da ein sehr analytisches Denken. Ja, behandelt so ein bisschen den Athletikpart. Da hat er sich in den letzten Jahren akribisch reingearbeitet und da auch immer wieder mit anderen Athletiktrainern auch aus anderen Sportarten in Kontakt gewesen, um da vielfältige ja, Methoden mit ranzubringen. Und dann haben wir als dritte Person mit auf dem Platz, ist der Pana, das ist der Torwarttrainer, ist der älteste von uns dreien. Der ist so ein bisschen spirituell und geistlich angehaucht und bringt dann auch immer wieder eine ganz spezielle Note rein, sodass wir da ja viele Kompetenzen und viele Eigenschaften persönlich und auch fachlich mit reingeben, die für die Spieler wichtig sind. Und zu guter Letzt habe ich dann noch an der Seite den Pedro. Pedro beschäftigt sich rund um das Thema Videoanalyse, da geht es um Eigenanalyse, da geht es aber auch um Gegneranalyse, sowohl individuell als auch in der Gruppe. Ich muss natürlich da sagen, dass ich zum einen dem Verein sehr dankbar bin, dass er mir die Möglichkeiten gibt, mit so einem großen Trainerteam zu arbeiten im Amateurbereich. Und zum anderen bin ich auch sehr dankbar, dass ja, die Trainer ähnlich besessen sind wie ich vom Fußball. Denn wie du ja eingangs schon erwähnt hast, sind alle Vollzeit berufstätig. Wir sind alle so Mitte, Ende 30 und neben dem Trainerbusiness auch sehr gut befreundet. Auf der anderen Seite brauchen wir dann natürlich auch sehr viel, sagen wir mal, Freiraum im Privatleben und Unterstützung von den Familien und den Frauen, dass wir dieser Leidenschaft so nachgehen können.
Glaube ich, schwierig, Vollzeitjob und dann so professionell zu arbeiten am Ende, einfach nur wegen der Zeit, ne? Also das ist so, ein regionaler Trainer kann sich dann wahrscheinlich den halben Tag beschäftigen mit den Sachen und du machst es dann in deinen Pausen, dann im Auto beschäftigst du dich dann wieder und dann vielleicht noch danach und dazu noch dann Familie handeln und so weiter, ist immer ganz spannend. Aber die Leute, die hier zuhören, die kennen das, glaube ich. Also wer Fußball macht, zerreißt sich immer, glaube ich, und egal auf welcher, in welcher Spielklasse.
Das ist tatsächlich so. Und im Gegensatz zu meinem Hauptjob ist Fußball für mich keine Arbeit, sondern es ist halt Leidenschaft und ja und Feuer. So, das mache ich halt gerne. Ich schaue mir gerne Trainingseinheiten an. Ich überlege mir gerne neue Möglichkeiten, etwas ja, irgendwie einen Raum freizuziehen oder wie auch immer. Da gibt es für mich auch keine zeitliche Begrenzung. So, der Punkt, der halt immer wieder limitierend ist, wie du schon gesagt hast, ist natürlich die Zeit, aber das versuche ich dann halt irgendwie mit einem Schlafdefizit oder vielleicht mal mit einem Kaffee mehr zu kompensieren.
Wenn wir uns die Zeit mal angucken und wir haben wenig Zeit, müssen wir uns natürlich gut organisieren. Wie
Ja.
organisiert ihr euch innerhalb eures Trainerteams? Habt ihr da vielleicht bestimmte Formen, wie ihr euch austauscht? Oder dann ja über die Fachthemen vielleicht dann ja generell austauscht?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir versuchen natürlich die Zeit, die wir haben, so bestmöglich zu nutzen. Ein ganz einfaches Beispiel, der Timo und ich, wir sind beide sehr, sehr früh Aufsteher. Bedeutet, wenn ich morgens auf dem Weg zur Arbeit fahre, ich stehe sehr, sehr früh auf, meistens 5 Uhr am Morgen, versuche dann das Training für den Tag durchzuplanen, was ich in der Woche beziehungsweise in der Wochenplanung, Monatsplanung schon hinterlegt habe. Und dann sprechen wir nur ganz kurz die Schwerpunkte ab und dann arbeitet so ein Stück weit jeder Trainer autark. Also die Jungs kriegen von mir dann am Morgen so eine grobe Trainingseinteilung, Aktivierung, Erwärmung, dann meistens kleine Ronde oder Spielform, dann gehen wir in eine Gruppenarbeitsphase rein und dann am Ende geht es in eine Spielform. Das wird dann den jeweiligen Trainern zugeteilt. Der Trainingsschwerpunkt orientiert sich meist an einem Prinzip oder an einem Schwerpunkt und dann versuchen wir so ein Stück weit oder versuchen die Trainer so ein Stück weit über den Tag hinweg ihre Trainingsformen und ihre Beiträge zu entwickeln. Das machen wir meistens erstmal in der Erstorganisation in der WhatsApp-Gruppe. Die zweite Organisation läuft dann über Google Drive. Das bedeutet, ich habe da so ein vorstrukturiertes Dokument. Das wird dann von mir geteilt. Da stehen die Zuweisungen drin. Also wer für welchen Schwerpunkt verantwortlich ist, wie viele Spieler wir haben, welches Prinzip, welcher technisch-taktische Schwerpunkt, welcher konditionelle Schwerpunkt. Ja, wie schon gesagt, dann versuchen die Trainer da ihre Trainingsform oder ihren Trainingsteil zu erarbeiten. Wir sind jetzt im Laufe der Zeit auf den Trichter gekommen, dass es besser ist, wenn Sie Ihre Trainingsform selber erarbeiten und ich da nichts vorgebe. Ich kann dann immer noch mal sagen, okay, achte noch mal darauf und darauf oder versuche da noch mal eine Anpassung vorzunehmen mit einem neutralen oder mit einer Provokationsregel. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass der Trainer die Form fühlen muss und dann jetzt nichts abarbeiten kann, was ich ihm vorgebe oder was man irgendwo mal bei YouTube, Instagram, Twitter oder so gesehen hat. Das sind dann natürlich immer gern genommene Gedankenanregung, aber man muss das halt so ein bisschen durchfühlen. Und da kann ich den Jungs nicht in ihre Tagesstruktur reingeben. Wir sprechen das am Morgen und dann hat jeder so ein bisschen Zeit, das durchzuarbeiten. Und dadurch, dass ich ab und zu mal eine Pause habe am Tag und die anderen Jungs auch, können wir uns da immer wieder zwischendurch updaten. Und dann ist es so meistens 17:30, also wir trainieren 18:30, dann treffen wir uns so meistens 17:45, 17:30 in der Trainerkabine. Sprechen Probleme nochmal durch oder Anregungen und dann geht es direkt auf den Platz.
Ja, ich finde, es ist immer angenehm, wenn man selber sich ausleben kann als Trainer. Ich glaube, das fühlen die meisten auch, wenn man sich so selber reindenkt und dann findet man die Form meistens auch ein bisschen besser und coacht auch besser. Interessant ist ja, ob man dann einen gemeinsamen Weg findet und nicht gegeneinander spricht, was man natürlich auch öfter mal hat, ne? Dass dann der Co-Trainer vielleicht eine ganz andere Idee hat in dieser Form und das dann, weiß ich nicht, kollidieren kann am Ende. Aber ihr seid ja da. So rege im Austausch, da habe ich keine Bedenken, dass ihr da Probleme habt am Ende.
Ja, also ich sage das auch den Jungs, also zum einen den Spielern als auch den Trainern immer, es gibt ja im Fußball nicht immer nur richtig und falsch, sondern es gibt halt viele Wege zum Erfolg zu kommen. Fakt ist, dass wir uns als Trainerteam und mit mir an der Spitze als Cheftrainer für Spielprinzipien festgelegt haben und ich möchte natürlich, dass sowohl die Trainer als auch die Spieler sich anhand dieser Spielprinzipien langhangeln. Aber wenn es dann mal einen Diskussionspunkt gibt oder wir halt auch merken, es gibt auf dem Platz mal unterschiedliche Meinungen, dann können wir die auch gern haben. Nur der Fußballplatz ist für mich jetzt nicht unbedingt der Punkt oder der Raum für Diskussionen, sondern das müssen wir dann im Nachgang oder auch im Vorfeld klären. Aber Fakt ist, dass ja nur der Austausch uns weiterbringt. Und ich mache das Ganze jetzt seit 6 Jahren. Das heißt, ich habe da auch nicht auf Deutsch gesagt, die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern bin da auch gewillt, mich stetig weiterzuentwickeln. Und dazu brauche ich zum einen ein mündiges Trainerteam, was mir halt auch sagt, du, Schrödi, pass mal auf, das und das funktioniert so nicht, das sehen wir anders, da müssen wir eine Anpassung vornehmen. Oder auch Spieler, die mir sagen, ja, da sind wir nicht ganz mit einverstanden, das haben wir nicht verstanden, das ist zu viel, das ist zu wenig, da braucht man noch ein bisschen Input oder kannst du da mal ein bisschen reduzieren. Also das ist halt auch die Art meiner Führung. Ich möchte sehr, sehr kommunikativ sein, weil ja nur der Diskurs uns weiterbringt.
Scheint ja auch diese Saison sehr erfolgreich zu sein, ohne jetzt auf die Saison einzugehen, aber wenn man sich die Bälle anguckt, scheint es ja gut zu funktionieren. Lass uns dann jetzt mal über die Trainingsarbeit sprechen. Damit es nicht so viel Diskussion gibt, ist natürlich ein Rahmen interessant, ne? Also wie planst du vielleicht das ganze Jahr? wie brichst du das Ganze runter und wie organisierst du dann vielleicht die Umsetzung, dass wir darüber mal kurz sprechen, bevor wir dann auf den Platz gehen später?
Also ich glaube, wie viele Trainer das halt auch machen, ist es so, dass ich einen Jahresplan entwickle oder einen Halbjahresplan entwickle, so nach dem Prinzip taktische Priorisierung. Da ist es aber in der Regel so, dass 2 Drittel des Halbjahres durchgeplant sind nach Schwerpunkten. Und dann das letzte Drittel so ein bisschen frei ist, je nach Bedürfnissen und je nach Schwerpunkt, auch je nach Gegner. Ja, ist so ein bisschen grob vorgegeben. Mit der Vorbereitung beginnt, dass wir so die 4 bzw. 5 Spielphasen durchgehen und das dann im regelmäßigen Zyklus von 4 bis 5 Wochen immer wieder aufgreifen. Das ist so der Jahresplan oder Halbjahresplan. Und ein Wochenplan sieht es dann halt auch so vor. Wir trainieren in der Regel 4 bis 5 Mal die Woche, immer am Abend. Da lege ich das halt auch so fest, dass wir in der Regel 2 bis 3 Spielphasen durchgehen. Das Abschlusstraining ist dann immer sehr gegnerorientiert, beziehungsweise unsere Spielidee angepasst auf den Gegner. Aber da ja, versuche ich dann auch wieder die Spielphasen so ein bisschen abzudecken in einem Wochenzyklus. Was die Trainings Planung am Tag angeht, also den einzelnen Trainingstag, ist es so, dass ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, erstmal, dass ich möchte, dass sehr viele Bälle am Fuß sind, beziehungsweise jetzt im Winter auch mal in der Hand. Dass wir da beginnen meistens mit einer spielerischen Aktivierung. Das kann eine ganz einfache Technikschulung sein, das kann aber auch mal eine Spielform sein, wo 4 Mannschaften in einem kleinen Feld gegeneinander spielen oder mal irgendwelche Leiterspiele mit verschiedenen Farben. Das obliegt dann meist dem Trainer, der die Sache ausführt. Danach gehen wir je nach Schwerpunkt entweder in eine Passform, die relativ frei ist, oder in kleine Rondoformen rein. Dann im Anschluss versuchen wir das meistens so zu deckeln, dass wir die Gruppe teilen. Bedeutet, entweder sind 2 Drittel der Mannschaft bei einem Trainer und das andere Drittel macht dann Athletik mit Ball, arbeitet da gezielt an Schwerpunkten, Schnelligkeit, Kraft oder Beweglichkeit. Oder ja, oder wir teilen die Gruppe halt in der Hälfte. Das ist immer so ein bisschen zwiegeteilt. Die Schwerpunkte werden den Trainern zugewiesen. Und wenn wir es so hinkriegen, dass wir 3 Trainer auf dem Platz sind, das ist in der Regel bei 3 Einheiten so, versuchen wir einen den Ballbesitz oder den Ballschwerpunkt immer mit 2 Trainern zu besetzen und da auch immer so ein bisschen nach Trainingskompass zu arbeiten. Also bedeutet, wenn sich die Hauptspielform nach Umschalten nach Ballgewinn richtet, hat natürlich der Trainer, der die Hauptspielform leitet, diesen Schwerpunkt. Zweite Trainer in dieser Form könnte sich dann entweder um das Ballbesitzspiel kümmern, beziehungsweise um Umschalten nach Ballverlust. So immer in einem leichten Simultan-Coaching.
Habt ihr da bei euch im Trainerteam so Spezialisten, wo du sagst, oh, ich mache am liebsten das, der eine Co-Trainer macht am liebsten das oder wechselt das auch durch?
Das haben wir auch versucht, so ein bisschen festzulegen. Bedeutet, der Markus, der war oder ist Innenverteidiger gewesen, der hat natürlich immer einen starken Fokus auf das Kettenverhalten beziehungsweise Restfeldfokus, also Umschalten nach Ballgewinn, Umschalten nach Ballverlust, entschuldige bitte. Der Timo ist auf dem Flügel zu Hause, der kümmert sich dann eher so beispielsweise in der Balleroberung um die Kompaktheit in der Breite, also Verhalten ballferner Flügel. Oder auch Tiefenläufe. Da versuchen wir das so ein bisschen aufzuteilen. Und natürlich der Torwarttrainer hat dann immer Zusammenspiel, Torhüter, Innenverteidiger, Torhüterkette, je nachdem, welcher Schwerpunkt. Und ich versuche immer das große Ganze so im Blick zu haben.
Ja, du bist ja auch der Chef, der muss ja dann eher das
Ja.
große Ganze sehen. Wie ist das so von der zeitlichen Aufteilung bei Übungen? Das hatte ich jetzt noch nicht so oft im Podcast gefragt, aber es interessiert mich schon, wie lange so Schwerpunkte behandelt werden, weil da gibt es ja auch verschiedene Meinungen. Manche switchen von Übung zu Übung und machen vielleicht nur 15 Minuten einen Teil und dann wieder 15 Minuten. Manche machen einen Teil eine ganze Stunde, um dann vielleicht am Ende in der Spielform zu enden, die dann die letzten 20 Minuten, 30 Minuten läuft. Also wie ist das so rein von der Zeit bei dir?
Da muss ich mal ganz kurz auf den organisatorischen Rahmen ausholen. Wir haben in der Regel nur 90 Minuten, weil wir kommen um 18:30 Uhr auf den Platz. Die Mannschaft, die davor trainiert hat, geht um 18:29 Uhr, um 45 Sekunden gehen die runter. Das heißt, wir haben vorher keine Zeit aufzubauen und dann haben wir Trainingszeit bis 20 Uhr und dann kommt um 20 Uhr und 30 Sekunden kommt die nächste Mannschaft. Das heißt, wir müssen das so ein Stück weit streng durchtakten. Ich versuche das immer mit ein bisschen Puffern einzuplanen. In der Regel sind wir so bei, sagen wir mal, die Aktivierung maximal 7, 8 Minuten, dann kommen wir in eine Erwärmung für ja, sagen wir mal 10 bis 12, dann sind wir bei 20 Minuten mit Pause 22 und dann kommen so diese Hauptform, wo ich dann sage, da bin ich bei 15 bis 20 Minuten. Das ist dann dieser Teil, wo wir meist in zwei Gruppen arbeiten, eine Gruppe Athletik, die andere Gruppe dann in den etwas größeren Spielformen. Da ist es natürlich immer die Herausforderung für Timo, der meistens diesen Part covert, dass er immer einen kleinen Puffer braucht, weil die Spielform, wenn ich mal unterbreche und ein bisschen länger quatsche oder eine Form noch mal länger wiederholt durchspielen lassen möchte, braucht er halt immer ein bisschen was im Petto, damit kein großer Leerlauf entsteht. Ja, aber diesen erwärmungshinführenden Part möchte ich meistens nach 25 Minuten abgearbeitet haben, dass wir dann noch circa 60 Minuten haben für eine erarbeitende Spielform und eine Abschlussspielform.
Ja, weil dann ist es auch interessant, wenn du zeitlich so begrenzt bist, wie das Coaching dann gesetzt wird, ob du vielleicht sogar mehr über die Übung erzeugen musst, weil du so wenig Zeit hast, weil diese langen Redephasen von, weiß ich nicht, 5 bis 10 Minuten, die solltest du dir vielleicht sparen, wenn du nur 90 Minuten halt hast am Ende.
Genau, also auch das versuchen wir so ein bisschen aufzufangen. Zum einen über Provokationsregeln, zum anderen halt auch über Spielformen, die in unterschiedlichen Schwerpunkten gesetzt werden können, aber den gleichen Ablauf haben. Also ich kann ja eine Spielform beispielsweise zum Umschalten machen, wo ich einen Umschalten nach Ballgewinn habe und die gleiche Spielform halt nochmal angepasst mit Umschalten nach Ballverlust oder zu einem Ballbesitzschwerpunkt, sodass die Spielformen erstmal klar sind, die Jungs aber halt immer wieder Anpassungen finden müssen. Was ist jetzt gerade wichtig? Dann versuchen wir natürlich ab und zu diesen Schwerpunkt, den wir haben, im Vorfeld des Trainings nochmal mit einem ganz kurzen Video zu visualisieren, wie das Ganze im Großspiel dann aussieht, sodass dieser Transfer oder dieses Transfergerede dann auf dem Spielfeld, so machen wir es jetzt klein, so wollen wir es dann groß sehen, im Vorfeld des Trainings eigentlich schon klar ist, weil ich auch ein großer Fan bin von Visualisierung per Video. Ja, und ansonsten merkst du ja, mir fällt es relativ schwer, mich kurz zu fassen. Das ist dann immer wieder die Herausforderung auf dem Spielfeld. Und auf der anderen Seite muss ich da auch immer wieder darauf achten, die Jungs kommen alle von Arbeit oder von Uni oder von whatever. Es ist 18:30 Uhr, da ist die Aufnahmekapazität der Spieler dann auch begrenzt.
Ja gut, aber das lernt man ja dann als Trainer, ne? Sich dann vielleicht auch mal kürzer zu fassen und auch zu wissen, okay, was ist jetzt gezieltes gutes Coaching, was ist vielleicht zu viel, das kommt ja mit der Zeit, ne? Meistens ist ja auch so, dass die Trainer, die älter sind, auch die etwas ruhigeren sind und die ganz jungen sind oft die, die sehr, sehr aktiv sind, weil sie noch sehr, sehr viel raushauen wollen. Aber das ist natürlich auch so ein Prozess, den man durchlaufen muss.
Genau, das ist jetzt auch tatsächlich so ein Punkt. Ich habe jetzt im letzten Jahr meine A-Lizenz gemacht. Das war tatsächlich auch der Input, den ich von den Ausbildenden dort am meisten bekommen habe, dass die Spieler auch ein bisschen Raum brauchen und den versuche ich mir jetzt halt auch anzunehmen. Bedeutet, der erstmal mehr in eine Beobachtungsrolle zu gehen, dann in der ersten oder zweiten Unterbrechung 3, 4 Schlagworte reinzubringen, was ist wichtig, und dann vielleicht erst im dritten Durchgang simultan zu coachen. Je nachdem natürlich auch, welcher Schwerpunkt ist. Wenn ich einen Ballbesitzschwerpunkt habe, ist natürlich wichtig, dass die Jungs ein bisschen in Ruhe arbeiten können. Wenn wir im Umschalten oder in der Balleroberung sind, dann ist da natürlich auch ein bisschen Intensität gefragt. Und dann mag ich es beispielsweise nicht, wenn ich Intensität von meinen Spielern fordere und bin da draußen so eine Schlaftablette an der Linie, wenn ich halt merke, das läuft nicht, das finde ich dann auch nicht ganz authentisch. Also ist dann auch immer so ein schmaler Grat, sich selbst treu zu bleiben und das halt einzufordern oder vorzuleben, was man einfordert.
Ja, ich glaube, selbst treu bleiben, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Weil wenn, sobald du dich verstellst, hast du, glaube ich, ein Glaubwürdigkeitsproblem und dann verlierst du halt eine Mannschaft, ne? Wenn du ein ruhiger Typ bist, dann macht es halt keinen Sinn, rumzuschreien die ganze Zeit. Wenn du aber sehr impulsiv bist und du bist leise die ganze Zeit, fragt sich auch jeder, was los ist. Also, dass dann, ne, jeder muss seine Rolle finden und das dann bestmöglich versuchen auszuschmücken. Was ich noch zur Organisation vielleicht noch hätte, was ich ganz cool fand, hab mal Co-Trainer gemacht. Also vor Urzeiten. Und der Trainerkollege, liebe Grüße an Kevin, der hat es immer so gemacht, dass wenn die Jungs reingekommen sind, das Training schon an der Wand hing, jede Übung dort schon hing, die Einteilung schon hing und jeder wusste schon, okay, in Übung 1 habe ich ein blaues Leibchen an, in Übung 2 habe ich ein rotes an. Und wenn die geswitcht haben, dann lag nochmal an der Trainerbank auch nochmal die Übungen. Und dann, das ging alles ratzfatz. Also das hat mir gut gefallen. Ich glaube, der macht das bis heute so. Aber die Übungen waren klar, die Einteilung war klar, weil in der Kabine haben sie ja nochmal so 10 Minuten Zeit, sich da umzuziehen. Manche gucken da drauf, manche gucken nicht da drauf. Aber ich fand das ganz charmant, wo du jetzt auch nochmal so über Organisation sprichst, ist mir jetzt gerade so eingefallen.
Also es bedeutet, Die Übungen sind quasi auf A4-Blättern ausgedruckt und hängen dann da an der Wand beispielsweise. Und da
Genau,
schaut
dann nehmen.
jeder Spieler auch hin.
Genau, da stehen dann auch die Namen. Also Gruppe A ist Klaus und so weiter. Gruppe B ist so und so. Und das druckt er dann immer vorm Training aus und hängt es da auf. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil den Jungs hat das gut gefallen. Also ich habe sie auch immer gefragt, ob denen das gefällt. Und die fanden das super, weil sie mal reindenken, was ist heute der Schwerpunkt, welches Prinzip machen wir heute, wo bin ich heute. Und alles ging halt schnell. Ne? Das hat mir ganz gut gefallen. Aber dann lass uns.
Also für die Organisation, Entschuldigung, wir versuchen halt immer, oder ich versuche halt immer, eine Mannschaftseinteilung schon zu Beginn zu machen. Also beispielsweise, dass die Leibchen zu Beginn des Trainings verteilt werden und wir uns durch das ganze Training in der gleichen Gruppe bewegen, damit da einfach wenig Wechsel sind. Das ist halt auch noch so ein kleiner Organisationspunkt, der mir dann immer wichtig ist. Also Leibchenwechsel bedeutet ja dann immer wieder, Zeitverlust oder Organisationsumbau ist auch wieder ein bisschen Zeitverlust, dass es halt sich ein Stück weit durchs Training durchzieht.
Ja, ich finde solche kleinen Modifikationen, ich liebe sowas. Also manche machen sich Gedanken, wo die Trinkflaschen positioniert sein sollen, ob sie die mitnehmen oder nicht, wie die Leibchen vorher eingeteilt werden, wie du das jetzt gesagt hast. Ich mag sowas, so diese kleinen Feinheiten, um einfach, dass es noch flüssiger wird, noch effektiver wird und besonders auch Übungen so aufzubauen, dass es total zeiteffizient ist, ne? Dass ich dann nicht umbauen muss, zwei Hütchen weg, zwei Hütchen hin und schon ist die nächste Übung da, finde ich eigentlich am besten. Aber lass uns mal in den Inhalt reingehen. Du hast ja schon gesagt, ihr arbeitet euch an den Prinzipien, an euren Spielprinzipien ab und Spielphasen. Macht ihr denn auch was für die Position innerhalb der Woche?
Zum einen versuchen wir das meistens in der ersten Einheit der Woche. Das ist aber jetzt erst neu, seit, sagen wir mal, Oktober, November, dass wir das erste Training der Woche nutzen, um in Positionstechniken oder Positionstaktiken in ganz reduzierter Belastungsintensität zu arbeiten. Ist tatsächlich ein Punkt, den ich jetzt erstmal ausprobieren möchte, weil das ja so gerade für mich schwierig ist, jetzt im Amateurfußball so diese Komponente abzudecken. Im Profibereich, denke ich, ist es immer so ein Feld, was man auch an einem Vormittagstraining mal sehr gut covern kann. Für mich, wenn ich das in eine ganze Trainingseinheit packe, verliere ich halt wieder Inhalte für den Rest der Woche. Daher versuchen wir es jetzt montags immer teilweise zu machen, bevor wir die Belastungsgruppen trennen. Da hatten wir jetzt beispielsweise diese Woche Montag war Technikschwerpunkt erster Kontakt für die Zentrumspieler und für die Aufbauspieler hatten wir sehr viele Flugbälle und also Diagonalbälle und Chipbälle im Schwerpunkt.
Ja, ist dann immer, glaube ich, ganz wichtig, dass man die positionsspezifischen Techniken auf jeden Fall immer mal drin hat. Ne?
Ja.
Ob das jetzt dann 10 Minuten, 15 Minuten sind. Aber es macht schon Sinn, auch mal 20 Flugbälle zu spielen als Innenverteidiger, wenn die Spielform es dann nicht hergibt, dass ich viele spielen kann. Ne? Und Wiederholung, habe ich schon oft gesagt, ist King. Deswegen finde ich
Ja.
das ganz gut, wenn man das auch mal macht. Ne? Natürlich nicht ein ganzes Training.
Ja, es gibt tatsächlich Abläufe, die sind mir wichtig. Beispielsweise Positionstechnik für einen Flügelspieler zählt auch Einwurf dazu. Und unser Beginn im Abschlusstraining sind halt immer Einwürfe am Flügel mit Flanken verwandeln. Da hat der Neuner noch ein paar Abschlüsse, die Außenspieler haben noch ein paar Flanken und die Außenverteidiger ein paar Einwürfe. Gehört halt auch irgendwie ein Stück weit dazu.
Ja, das ist ganz cool, was du jetzt sagst, dass man vielleicht den Start einer Spielform oder einer Übung dann auf eine Positionstechnik noch anpasst. Also man startet mit einem Diagonalball oder man startet mit einem Einwurf. Das ist eigentlich auch ganz charmant, da Wiederholung reinzubringen. Dann lass uns doch jetzt wirklich auf den Platz gehen. Wir haben jetzt alles organisiert, wir sind top vorbereitet, die Zeit ist perfekt eingeteilt und dann wollen wir natürlich Prinzipien trainieren. Und wir haben uns ja, du hast ja zwei rausgesucht, über die wir heute sprechen wollen. Vielleicht fangen wir mit dem ersten an, dass du es vielleicht einmal kurz beschreibst und dann, wie vielleicht so ein Aufbau sein kann.
Also das erste Prinzip orientiert sich nach Umschalten nach Ballgewinn. Mein oberstes Ziel ist es erstmal, dass wenn wir den Ball gewinnen, dass der Ball in Bewegung bleibt und nicht in Ruhe ist. Bedeutet konkret formuliert, erster Ball kommt an, zweiter Ball diagonal tiefst möglich. Wie wir das umsetzen können, für mich ist es in solchen Formen immer ganz, ganz nützlich, dass wir mit einer Aktivierung beginnen, wo der Ball in der Hand ist. Bedeutet, auch da, wir spielen ganz normales Handball-Kopfball, gibt es ja unterschiedliche Ausführungsformen, wie man dann die Regeln gestalten kann, wann der Ball wechselt. Aber Fakt ist, dass, also das Spielfeld ist in drei Drittel geteilt und im Offensivdrittel stehen jeweils zwei Spieler außerhalb des Feldes zwischen der Drittellinie und der Grundlinie. Und spätestens der zweite Ball nach Ballgewinn muss diagonal tief zu diesem Anspieler fliegen und der darf dann den Ball wieder ins Spiel bringen und das Tor zählt danach direkt doppelt. Das wäre erstmal so eine ganz einfache Form, um dieses Prinzip zu verdeutlichen. Ich muss den ersten Ball anbringen zu meinem Mitspieler, der zweite, der Spieler, der den zweiten Ball bekommt, hat dann natürlich ein Stück weit mehr Zeit, sich zu orientieren und die Möglichkeit, den Ball raus aus dem Druck zu spielen. Und der Rest der Mannschaft gewinnt darüber wieder ein bisschen Zeit, um quasi nachzurücken und sich für den Folgeangriff zu positionieren. Das Ganze versuchen wir dann einfach nur mit den Provokationsregeln darzulegen, um dieses Prinzip dann im Nachgang in unterschiedlichen Formen, beispielsweise in einem Rondo vom 4 gegen 2 auf 6 gegen 4 und dann wieder auf Minitore, das Ganze mit Leben zu füllen. Da auch wieder wichtig, ich habe den Ball gewonnen, dass ich den ersten Ball nicht sofort wieder herschenke, sondern den zu meinem Mitspieler passe, der dann wieder aus dem Druckraum rausspielt, dann wird das Spielfeld wieder ein bisschen größer. Das ist halt dann so ein Stück weit angepasst mit beispielsweise Kontaktform oder unterschiedlichen Spielfeldmaßen und unterschiedlichen Spielfeldformen. Und wenn wir dann mit dieser Rondoform durch sind, könnten wir das Ganze in ein Großspielfeld setzen, dass wir in einer Teilzone des Spielfeldes anfangen mit einem 3 gegen 2 oder mit einem 4 gegen 3, je nachdem, welcher Raum da zur Verfügung steht. Und wenn die Balleroberungsspieler, also die Unterzahlspieler in diesem Mikroraum den Ball gewinnen, spielen sie raus, diagonal aus dem Druck auf das größere Feld, also auf das große Tor. Oder eine Form, die ich da gern mache, ist, dass das Spielfeld ist nicht in der Mittellinie geteilt, sondern die Teilung des Spielfeldes ist quasi längs geteilt. So, und die Tore stehen sich nicht gegenüber, sondern in jeder Hälfte steht ein Tor. Die sind natürlich diagonal versetzt. Bedeutet, eine Mannschaft greift mit einem Spieler Überzahl auf das Tor an, was quasi auf der Grundlinie steht. Und die Mannschaft, die den Ball erobern soll, hat auf der rechten Spielfeldhälfte, wo sie dann nach oben spielen muss, einen Überzahlspieler oder einen freien Spieler. Wenn die Mannschaft, die in Unterzahl verteidigt, den Ball gewinnt, ist sie natürlich gezwungen, diagonal aus dem Druck auf die andere Spielfeldhälfte zu spielen. Und dieser Spieler kann dann, je nachdem, wie gut und wie schnell der Ball gespielt ist, das Tor attackieren. Die anderen dürfen natürlich nachverteidigen. Aber so habe ich schon durch diesen Spielfeldaufbau ja provoziert, dass der erste Ball ankommt, der zweite Ball soll diagonal raus aus dem Druck, weil da ja der freie Spieler ist.
Also ich habe nochmal eine Nachfrage zu der Rondoform. Also Handball-Kopfball ist für mich klar, dass die große Spielfeldform finde ich auch. Beim Rondo vielleicht nochmal wie, du hast ja gesagt, zum Beispiel 6 gegen 4, machst du das dann auch dann kleine Zone in eine große Zone rausspielen, also wie beim Großspielfeld, oder hast du da vielleicht noch was anderes, wie du da diese Diagonale am Ende provozierst?
Ich versuche das vom kleinen Spielfeld ins Großspielfeld zu haben. Und das komplette Spielfeld ist unterteilt in 4 Quadranten. Und wenn ich in eins gewinne, dann versuche ich meistens in 3 zu kommen. Also, dass ich dann halt immer einen diagonalen Pass raus habe.
Okay, und dann auf Ball halten oder dann auch dann schon mit Toren?
Unterschiedlich, je nachdem, da versuchen wir ein bisschen zu spielen, aber natürlich sind Tore immer wichtig. Das kann sein, dass wir anfangen in dem 4 gegen 2 in der Mitte. Wenn die 2 den Ball gewinnen, spielen sie dann mit 4 weiteren Spielern auf 6 gegen 4. Und wenn die 4 dann wieder den Ball gewinnen, dürfen sie auf 4 Minitore. Oder wenn die 6 dann eine gewisse Anzahl von Ballkontakten haben, dürfen sie auf Minitore oder auf Großtor. Da versuchen wir immer ein bisschen unterschiedliche Regeln zu fassen. Und wie ich das vorhin auch schon sagte, das ist dann auch je nach Trainer ein bisschen unterschiedlich. Also ich versuche da mit Toren zu arbeiten, andere wiederum mit Kontakten, ja, ist ein bisschen Variabilität gefragt.
Ich frage mich immer, welcher Spieler mag Ballhaltespiele? Also, ich persönlich, ich finde es halt immer toll, auf Tore zu spielen. Und ich kann es irgendwie, ich persönlich nicht nachvollziehen, wie man das cool findet, zum Beispiel nur in so einem Feld zu spielen. Das macht total Sinn, um Trainingsschwerpunkte zu trainieren. Aber vom Spaßfaktor, muss ich sagen, sind Tore immer interessanter, oder?
Bin ich voll bei dir. Der Punkt ist halt natürlich, wir sind 50 Mannschaften, wir haben auf einem Trainingsplatz manchmal 2 Mannschaften und da nur 2 bzw. 4 Minitore. Und wenn die halt manchmal belegt sind, was ich nicht mag, sind Dribbellinien, dann spiele ich halt lieber auf Ballbesitz, weil aus dem Feld rausdribbeln finde ich dann immer ein bisschen unpassend. Deswegen, das sind dann immer so diese, ja, ökonomischen Anpassungen, die wir vornehmen müssen.
Ich habe noch einen Gedanken zum Handball-Kopfball, was mir dann so direkt
Ja.
eingefallen ist. Da kannst du halt super diese Laufbewegungen darstellen, ohne dass du technische Fehler hast. Das heißt, du kommst mehr in diese Läufe rein, als wenn du vielleicht mit Fuß starten würdest. Natürlich deine Mannschaft hat schon ein gutes Niveau, du könntest es auch direkt mit dem Fuß machen. Aber so diese Idee über Handball, Kopfball, vielleicht so bestimmte Läufe, bestimmte Zonen zu erklären, finde ich eigentlich ganz charmant.
Also meine Erfahrung zeigt jetzt, dass die Auge-Hand-Koordination ist ja etwas stärker ausgeprägt als die Auge-Fuß-Koordination. Also ganz einfach, Babys können schneller klatschen, als dass sie laufen können. Deswegen ist auch der Kopf halt immer wieder oben und mir fällt es leichter, Räume zu erkennen. Deswegen ist diese so Handball-Varianten bringe ich halt ganz gerne ein. Beispielsweise auch in einem Balleroberungsschwerpunkt, wenn es darum geht zu doppeln. Also wir haben dann immer so eine Provokationsregel, wenn ich es schaffe, dass der Spieler, der nicht im Ballbesitz ist, den Spieler, der im Ballbesitz ist, von hinten anfasst, dann darf der Spieler, der im Ball hat, nur noch nach hinten spielen. Wenn dann auf der anderen Seite noch ein zweiter Spieler hinzukommt, der ihn dann noch von vorne an der Schulter berührt, ist sofort Ballbesitzwechsel. So habe ich gleich das Doppeln mit drin. Das sind dann natürlich auch wieder Sachen, die ich ja, in einem Fußballspiel brauche. Und somit kann ich das in einer erwärmenden oder hinführenden Spielform immer schon so ein bisschen mit provozieren, was ich eigentlich dann möchte.
Ja, cooler Gedanke. Dann haben wir jetzt sogar noch einen zweiten Schwerpunkt über Handball-Kopfball abgearbeitet. Dann lass uns das zweite Prinzip nehmen, was du dir ausgesucht hast.
Genau, also das zweite Prinzip orientiert sich im Ball oder findet sich im Ballbesitzspiel wieder. Und ich habe immer das Ziel, ein Stück weit den freien Mann zu finden. Haben natürlich viele Trainer und da ist so das wichtigste Prinzip für mich, erste Passlinie diagonal, zweite Linie vertikal. Bedeutet, wir wollen im Ballbesitz immer Rauten bauen, sodass der Spieler, der am Ball ist, immer möglichst drei Passoptionen hat und wir zum einen mit dieser ersten Diagonallinie, also ganz normal in ein diagonales Passspiel reinkommen, bedeutet natürlich gute Vororientierung. Und halt offene Spielstellungen sind dafür wichtig, dass ich dann halt immer, wenn ich die Linie überspielen kann, die Linie flach mit einem Pass überspielen, ja, oder wenn das möglich ist, dass ich es mache. Und wenn das halt nicht möglich ist, die erste Passlinie diagonal zu treffen, weil der Gegner aus einem bestimmten Winkel anläuft, brauche ich halt immer so eine zweite Linie, die vertikal dabei ist. Das ist dann quasi das dritte Mann-Prinzip. Ich überspiele eine Linie, die hat dann quasi die Aufgabe nachzurücken und sich wieder in einer offensiven Stellung nach vorne zu orientieren. Wie können wir damit anfangen? Da versuchen wir dann meist mit einer kleinen technischen Aktivierung. Das gibt ja den Nate Weiss, der hat da ein ganz großes Portfolio an so kleinen technischen Kniffen, wie man in kleinen Gruppen mit dem Ball zirkulieren kann und da immer offene Spielstellung, richtigen Fuß treffen und so weiter. Das ist dann meist so die Aktivierung davor. Danach beginnen wir oder machen wir meistens mit einer Passfolge weiter. Es gibt natürlich viele Leute, die stehen da einer Passfolge kritisch gegenüber, weil sie erstmal nur einschleifend ist. Ich denke aber, wenn man in eine Passfolge immer eine Entscheidung mit reinbringt, dann kann das auch mal nützlich sein, um gewisse Themen einfach darzulegen und das nochmal ein Stück weit einfacher zu visualisieren, als wenn ich das gleich in der Spielform mache, wo viel mehr Reize auf mich einprasseln. Wie gesagt, dann geht es dann halt weiter mit den Passformen, wo wir da halt auch wieder ein Stück weit Wert legen auf diese Rauten bauen, um dann am Ende wieder oder im Mittelteil auf ein Spielfeld zu gehen, wo wir versuchen, in verschiedenen Zonen zu arbeiten. Beispielsweise Aufbauzone sind zwei Spieler im Ballbesitz, ein Spieler in der Balleroberung. Dann haben wir die nächste Zone, sind drei Spieler, die in der Balleroberung sind und nur ein freier Spieler. In der nächsten Zone sind wieder drei Spieler der Ballbesitzmannschaft. Und Ziel ist es, entweder über die Mittelzone in die nächste Zone zu kommen oder halt drüber durchzuspielen. Wenn wir aber durchspielen, dann darf der Spieler da nur klatschen lassen und nicht auftreten. Und das heißt, die anderen Spieler müssen halt immer wieder nachrücken und nachrückende Angebote geben. Ich denke, das ist in der Beschreibung immer ein bisschen herausfordernder, wenn man die Spielform dann in der Skizze sieht, ist es relativ selbsterklärend.
Ja gut, aber schon allein nur durch die Anzahl der Spieler pro Zone ist ja klar, was dann das Ziel ist, glaube ich, ne? Also wenn
Genau.
jetzt das Zentrum mit Gegenspielern überladen ist, dass du dann da durchspielen musst, um dann vielleicht einen Vorteil zu haben, finde ich, ist auch jetzt durch den Podcast, glaube ich, klar geworden, wie man das dann
Genau.
trainieren kann.
Was da halt auch immer wieder, oder was ich dann immer wieder versuche, ist, Positionswechsel mit einzubauen. Also ein Spieler aus der höheren Zone darf in die tiefe Zone mit reinfallen. Aber dass wir halt versuchen, auch ein Stück weit da ein Angebot zu schaffen, wenn wir einen Raum freiziehen, den dann aber auch anspielen können.
Ich habe mal eine Frage zur, du machst ja deine Rautenbildung und dann willst du ja eine offene Spielstellung erzwingen, die
Ja.
in der, ich sag mal, in der reinen Passform eigentlich immer da ist.
Ja.
Aber im reellen Spiel ist ja so, dass die dann meistens nicht da ist. Trainierst du dann auch sozusagen die Exit-Strategie, wenn er geschlossen steht? Also, dass man dann, keine Ahnung, einen Überhüftpass nimmt, zwei Kontakte, oder dass man vielleicht dann doch über den Dritten spielen muss, weil es vielleicht einfach nicht anders geht?
Ich bin dann meistens ein Freund von, und das versuche ich auch immer so zu coachen, mich nicht in blinde Räume zu drehen, also immer wieder den dritten Mann zu nutzen. Bedeutet, dass die Jungs, die überspielt wurden, auch dann gefordert sind, nachzulaufen. Das ist für mich erstmal so in dem Bereich, in dem ich mich jetzt bewege, das gängigste Prinzip, weil, wie du schon sagtest, diese Vororientierung und auch offene Spielstellung sind so ein bisschen Königspunkte von Spielern. Da merkt man dann auch, wie hochklassig jemand ausgebildet ist, ob das dann mit dabei ist. Aber grundsätzlich, ja, bleibe ich dabei. Ich möchte so wenig wie möglich Drehungen haben. Und wenn ich mich nicht drehen kann oder wenn ich meinen Rücken nicht kenne, dann kann ich mich nicht drehen, ganz einfach. Das haben wir dann auch manchmal als Provokationsregel, dass wenn ich geschlossen stehe, und mich drehe, ist sofort Ballbesitzwechsel. Egal, ob ich mich drehen kann oder nicht.
Ja, weil das ja auch ein Hauptfehlerbild ist am Ende,
Ja.
wenn sich dann doch gedreht wird. Ich finde es dann immer eigentlich ganz cool, wenn man die offene Spielstellung vielleicht mal ein bisschen offener gestaltet, je nach technischer Vorgabe. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel Linksfuß bin und ich will mich jetzt nicht über die rechte Schulter offen hinstellen und drehen, dass ich vielleicht geschlossen stehe, den Ball mir diagonal zum Beispiel vorlege und den dann über die Hüfte spiele. Das heißt, ich bin gezielt in einer schlechteren Stellung, die aber für meine Technik besser ist, wenn man das zulässt, ne, als Trainer. Das ist ja auch immer so eine Sache. Manche sagen immer, ja, du musst offen stehen, aber manchmal ist eine geschlossene Stellung für die Technik des Spielers sogar besser.
Ja, wenn wir uns da Thiago Alcantara zu seinen besten Zeiten angucken, der kam immer in einer geschlossenen Stellung entgegen, Auftaktbewegung nach links, dann mit dem rechten Außen ist abgekappt und der hat das halt immer perfekt gelöst. Ne? Das war jetzt wahrscheinlich aus einer technischen Sicht keine offene Spielstellung, wie sie im Lehrbuch stand, und der wusste halt immer, was in seinem Rücken passiert. Oder weiß es immer noch. Ne?
So, dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Frage. Was sind die Wünsche und Aussichten für dich als Trainer für die nächsten Monate und Jahre?
Ist tatsächlich ein bisschen komplex. Tatsächlich wünsche ich mir erstmal, dass wir dieses Jahr, diese Saison, die wir so erfolgreich eingeleitet haben, hoffentlich so auch erfolgreich zum Ende bringen. Das wäre, glaube ich, für uns als Trainerteam und natürlich für die Mannschaft und den Verein herausragend. Dafür ist es wichtig, dass wir uns treu bleiben. Also zum einen wir als Trainerteam, aber auch die Spieler, denen ich auch sehr dankbar bin, dass sie uns die Möglichkeit geben, so zu arbeiten, wie wir arbeiten. Das bedeutet, ich möchte mich weiterentwickeln und ich möchte, dass die Spieler sich weiterentwickeln. Und daher ist es für mich erstmal das oberste Ziel, dass Spieler, ob sie jetzt aktuell da sind oder ob sie mal mit mir und meinem Trainerteam zusammengearbeitet haben, sagen, wir kommen gern zum Training und der Trainer hat uns weitergebracht. Das ist erstmal so das wichtigste Ziel. Ansonsten ist es für mich, glaube ich, schwer, im Fußball zu planen. Ich würde sehr, sehr gern mal professionell arbeiten und nicht zwischen Tür und Angel meine Trainingsplanung machen und morgens um 7 Uhr mit meinem Co-Trainer auf dem Weg zur Arbeit telefonieren. Weiß aber auch, dass das sehr schwierig ist und ein steiniger Weg und ich auch auf der anderen Seite einen Job habe, der dafür sorgt, dass mein Kühlschrank voll ist und dass ich meine Miete bezahlen kann. Und ich jetzt auch hier 2 Kinder dabei habe. Daher ist es dahingehend etwas schwierig zu planen.
Ich bin gespannt.
Aber ja, ich auch.
Bin gespannt, wo die Reise hingeht. Vielen lieben Dank für die super interessanten Einblicke. Hat mir sehr großen Spaß gemacht, mit dir über Training zu sprechen. Dankeschön, dass du uns Einblicke gegeben hast.
Ja, ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich hier Gast sein durfte. Ich finde das immer wieder ein super Format und ja, eine tolle Möglichkeit für uns Trainer, auch indirekt in den Austausch zu treten. Also danke dafür.
Gerne. Dann sind wir raus. Tschüss.
Ciao.